Lukas Kapitel 9, die Verse 1 bis 17, hört Gottes heiliges Wort. Als Jesus aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt, und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt euch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war, und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei, von einigen aber, dass Elia erschienen, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach: Johannes habe ich enthauptet, wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm, Jesus, alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die Heilung brauchten, machte er gesund. Der Tag aber begann sich zu neigen, und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm: Entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingingen und für dieses ganze Volk Speise kauften, denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt, und es wurden aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war. 12 Handkörbe voll. Amen. Soweit aus Gottes Wort. Lasst mich noch einmal beten. Gott, unser Vater, segne nun unser Hören, dass dein lebendiges Wort in unserem Leben Frucht trägt, und segne mein Reden, dass es zu deinem Wohlgefallen, zu deiner Ehre dient. In Jesu Namen. Amen. Gerne nehmt wieder Platz. Wie kann ich dem Herrn dienen? Wie kann ich dem Herrn dienen? Wenn du aus Gnade durch Glauben an Jesus Christus zu Gott gehörst, wenn du das Evangelium gehört hast, die gute Botschaft der Vergebung deiner Schuld in Jesus, und die gute Botschaft der Hoffnung auf ewiges Leben durch ihn, dann wird früher oder später auch in dir das Anliegen wachsen, diesem großen Gott zu dienen. Und in Realität ist es so, diese Hoffnung, dieses Verlangen, dieser Wunsch wird in dir sehr schnell beginnen zu wachsen und sich bemerkbar machen. Wie kann ich dem Herrn dienen? In Psalm 100, Vers 2 heißt es: Dient dem Herrn mit Freuden. Die Frage ist nur, wie genau? Wie genau kann ich Gott dienen? Darüber gibt uns Jesus immer wieder, besonders in seiner Beziehung zu den 12 Jüngern, Aufschluss. Und das werden wir auch heute Morgen sehen. Und die Kernaussage der heutigen Predigt ist sehr simpel, glaube ich. Und diese Aussage ist folgende: Nur in und durch Jesus können wir Dienst an Gottes Reich tun. Sehr einfach. Nur in und durch Jesus können wir Dienst an Gottes Reich tun. Das klingt sehr simpel, ist aber extrem wichtig. Was bedeutet es, in Verbindung mit ihm, in ihm und durch seine Kraft können wir Gottes Reich in einer bedürftigen Welt dienen? Ich lade euch einmal kurz ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und etwas mit mir zu blättern. um Orientierung zu finden. Denn wir sind jetzt schon eine ganze Weile im Lukas-Evangelium. Es ist ein langes Buch und der Autor unter der Leitung des Geistes Gottes hat sich einiges dabei gedacht, wie er sein Buch arrangiert. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Und weil wir jetzt schon eine ganze Weile im Lukas-Evangelium unterwegs sind, wir werden jetzt nicht ganze Portionen hier nochmal vorlesen von dem, was wir schon gehört haben, aber einfach um auch zu verstehen, wo genau sind wir in diesem Buch und warum beginnen wir heute sozusagen einen neuen Abschnitt in diesem Buch. Lass mich beginnen mit Kapitel 4. In Kapitel 4 sahen wir, Jesus ist in Nazareth, in seiner Heimatstadt, und er gibt dort eine programmatische Predigt. Eine programmatische Predigt, warum? Naja, er sagt, die alttestamentlichen Verheißungen, die sind heute vor euren Augen, vor euren Ohren vielmehr, erfüllt. In Jesus ist das Reich Gottes da. Und dann von diesem Kapitel an, Kapitel 4 bis Vers 6, entfaltet sich der öffentliche Dienst Jesus. Er ist in Galiläa, er treibt Dämonen aus, er heilt und verkündigt das Reich Gottes und dabei zeigt er immer wieder seine göttliche Autorität. Das sehen wir bis etwa die Hälfte des Kapitels 6. Und dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 6 haben wir uns einige Zeit aufgehalten in dieser großartigen Feldpredigt. Bei Matthäus nennen wir sie Bergpredigt, hier ist es eine Feldpredigt. Aber es ist diese wunderbare Predigt, die uns zeigt, Jesus ist mit Gottes Autorität ausgestattet, er kommt selbst in Gottes Autorität und er zeigt uns jetzt, wie wir als seine Jünger leben können. Das sehen wir im zweiten Teil von Kapitel 6. Und dann sahen wir in den letzten Wochen Kapitel 7 und 8. Kapitel 7 und 8, dort finden wir eine Begegnung, die Jesus hat, nach der anderen, in der wir mehr über ihn lernen. Und dort sehen wir besonders, dass Jesus Macht hat in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Durch Glaube an ihn werden Menschen gerettet und Tote werden wieder lebendig. Und was bildet die Mitte dieser zwei Kapitel? Kapitel 7 und 8, wir haben es gerade gesungen in diesem Lied, das Gleichnis vom Sämann, das vierfache Ackerfeld. Denn zentral in diesem Abschnitt ist, wie begegnen Menschen Jesus und wie reagieren sie auf ihn? Darum geht es in diesem Gleichnis. Das Wort Gottes hat immer eine Reaktion zur Folge und bei den einen bewirkt es nichts, bei den anderen bewirkt es Glauben. Das ist ganz, ganz zentral in diesen Begegnungen mit Jesus. Wie reagieren die Zuhörer auf seine Botschaft? Das waren Kapitel 7 und 8 und jetzt beginnen wir heute mit einem neuen Kapitel, Kapitel 9. Und dort sehen wir heute und besonders nächste Woche und die folgenden Wochen auch nochmal, hier verschiebt sich der Fokus auf die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Also die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern und besonders sehen wir heute auch schon die Ausbildung der Jünger. Die Ausbildung der Jünger, deswegen habe ich diese Predigt genannt, Jesu Praktikanten. In Vers 9 sehen wir, dass Jesus seine muss jetzt wieder zurückblättern. In Kapitel 9 sehen wir, Anfang des Kapitels, nicht Vers 9, Kapitel 9, Vers 1, Jesus ruft seine 12 zusammen. Und jetzt werden wir sehen, werden sie zugerüstet, Jesus in seinem Dienst nachzuahmen. Und in diesem Abschnitt möchte ich, dass wir uns drei Punkte dazu anschauen. Drei Punkte, die uns helfen, und ich habe sie euch abgedruckt in eurem Zettel, die uns helfen zu erkennen, wie wir Gott dienen können und unserem Herrn Jesus und seinem Reich. Erstens, Jesu Aussendung gibt uns die Grundlage für unseren Dienst. Das sind die ersten zwei Verse. Jesu Anweisung, zweiter Punkt, gibt uns die Leitlinie für unseren Dienst. Und dann drittens, Jesu Versorgung gibt uns die Nahrung für unseren Dienst. Lasst uns diesen ersten Punkt gemeinsam anschauen. Jesu Aussendung gibt uns die Grundlage für unseren Dienst. Die Jünger haben schon sehr viel mit Jesus erlebt, aber jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem sie selbst aktiv werden. Wir sehen hier zum ersten Mal, Jesus rüstet seine Jünger zu, damit sie selbst aktiv werden. Es ist wie in unserem Leben, wenn wir Zeiten der Ausbildung durchwandern, dann beobachten wir für einige Zeit andere, was sie so tun. Wir lernen von denen, die mehr Erfahrung haben und beobachten genau, welche Schritte sie gehen, bevor wir dann selber Initiative ergreifen müssen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem wir selber beginnen müssen. Denk zum Beispiel an das Autofahren. Der ein oder andere hat diese Erfahrung vielleicht noch relativ frisch in Erinnerung. Irgendwann wird es Zeit, nachdem du dem Fahrlehrer viel zugehört hast und vielleicht ihm etwas beobachtet hast, das Lenkrad buchstäblich selber in die Hand zu nehmen. Und jedenfalls, wenn ich zurückdenke an meine Fahrprüfung oder an meine Zeit der Ausbildung dafür, war das das Erste, was man machen darf, wenn man sich dann auch mal ins Auto setzt und selber aktiv wird, dann nimmt man das Lenkrad in die Hände und irgendwann muss man die Gangschaltung auch mal selber betätigen und die ganzen gelernten Regeln anwenden, denn das ist letztlich das Ziel des Ganzen. Dann kommt alles, was wir in der Theorie gelernt haben, praktisch zum Tragen und dann geht es ums Eingemachte. Es ist das Ziel des ganzen Lernprozesses und das lässt sich ja auch auf unsere Nachfolge, auf deine Nachfolge übertragen. Du liest Gottes Wort, du gehst zum Gottesdienst, du hörst dir viele Predigten an, du erlernst die Grundlagen des Glaubens. Doch dann ruft dich Christus zu konkretem Gehorsam. Du hörst auf Gottes Wort und dann geht es darum, es konkret zum Tragen zu bringen. Du musst dazu selbst Initiative ergreifen, Jesus vor anderen zu bekennen, deinen Glauben an andere weiterzugeben, das Evangelium an andere weiterzugeben, deinem Nächsten zuerst in der Gemeinde und darüber hinaus praktisch zu dienen, deine Gaben in der Gemeinde einzubringen, dein Geld für die Sache des Evangeliums investieren. Wir sehen alles, wir sehen alle, diese Dinge kommen nicht, ohne dass wir Initiative ergreifen. Aber wir dürfen hier nie eine unerlässliche Wahrheit außer Acht lassen. Und die sehen wir in diesen ersten zwei Versen. Jesus gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Das ganze Werk, das die Jünger jetzt tun würden, war immer an Jesu Kraft und Vollmacht einerseits und an seine Botschaft gebunden, an seine Macht und an seine Botschaft. Also Jesus war nicht nur das Vorbild, das sie nachahmen sollten, so wie vielleicht wir unserem Fahrlehrer nachahmen, sondern er war auch die unerlässliche Voraussetzung und Ermächtigung. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt konnten sich die Jünger und zu keinem Zeitpunkt können wir uns, wenn wir unserem Herrn dienen wollen, von ihm abhängig machen. Bei Jesus, oder unabhängig vielmehr, bei Jesus liegt die ursprüngliche Autorität und bei uns als seiner Gemeinde liegt immer nur die abgeleitete Autorität. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Wenn jemand ursprüngliche Autorität hat, dann gilt sein Wort, egal was, dann gilt, was er tut und es ist autoritär, autoritativ. Aber unsere Autorität ist immer nur eine abgeleitete, so auch bei den Jüngern. Sie ist immer zurückgehend zur Quelle, zu Jesus. Und wir müssen das als Gemeinde wirklich ganz konkret erlernen, dass alles, was wir tun, von Jesu Macht und Sendung abhängig ist. Und das bedeutet ganz konkret, was bedeutet das ganz konkret? Wehe uns, wenn wir uns jemals von Jesus, unserem auferstandenen Herrn und von der Verbindung mit ihm, ja, uns von ihm entbinden. Wehe, wenn wir uns jemals in unserer Beziehung mit ihm von ihm absetzen. Wir können als Gemeinde seinen Segen nicht erwarten, wo wir uns nicht an sein Werk und sein Wort binden. Und um es mal ganz konkret zu sagen, leider sehen wir es, wenn die Gemeinde sich von dem auferstandenen Herrn, von seiner Lehre und von seiner, damit auch von seiner Vollmacht entbindet, verliert sie seinen Segen. Die Gemeinde ist berufen zum Dienst in Jesu Namen allein, nicht zu einem Business nach ihrer eigenen Agenda. In dem Bild, das Jesus verwendet, das ist der Weinstock. Er ist der Weinstock und wir sind was? Wir sind die Reben. Wir leben aus dem Leben, das er uns gibt und wir können nur durch ihn Frucht tragen. Also Jesus sandte seine Jünger aus, um seinen eigenen Dienst nachzuahmen. Sie sollten predigen und Menschen heilen. Genau das, was wir bei Jesus gesehen haben. Wort und Tat wirken bei Jesus immer zusammen. Und so sollte es auch bei den Jüngern der Fall sein. Das Reich Gottes besteht also nicht nur aus einer Predigt, die ich euch gerade halte, sondern sind nicht nur leere Worthülsen, sondern was ist das Besondere an der Botschaft des Reiches Gottes? Es ist die Kraft des Geistes Gottes dahinter. Es bleibt nicht ohne sichtbare Konsequenzen. Wo das Evangelium ohne Konsequenzen bleibt für Männer und Frauen, für echte Menschen, dort ist Gottes Geist nicht wirklich aktiv. Wir sehen das Reich Gottes in Jesu Dienst, sehen wir, das heilt und stellt wieder her. Es kommt in großer Kraft. Und was bedeutet es für uns? Wenn wir mal das ganze Neue Testament anschauen, was ist der überwältigende Schwerpunkt des Dienstes der Gemeinde? Es ist die Verkündigung des Evangeliums. Natürlich sehen wir bei den Aposteln, dass sie in diesem grundlegenden Stadium der Kirchengeschichte, der Geschichte der Gemeinde, dass sie, wo sie die Grundlage der Gemeinde legten, außergewöhnliche Anzeichen dafür sahen, unter anderem in massenhaften Heilungen. Und ich glaube, wir ahmen ihrem Vorbild am besten nach, indem wir uns demütig und im Vertrauen auf den Heiligen Geist ihrer Botschaft zuwenden, ihre Botschaft weitergeben und verkündigen und dabei niemals außer Acht lassen, dass das Werk, zu dem Gott uns ruft, zuerst Wort ist, aber dann auch Tat. Wort und Tat. Und zwar sehen wir das in Jesu eigenem, ja, in Jesu eigener Barmherzigkeit gegenüber den Volksmengen. Er kümmert sich um sie in ihrer leiblichen Not und um ihre seelische Not. Wir wissen, dass Gott auch heute noch heilt. Gott vollbringt auch heute noch außergewöhnliche Wunder. Aber die Hauptlast für uns und für unseren Dienst ist die am Wort und dann am ganzen Menschen. Und wie geschieht es? Durch die Liebe Christi, die unser Leben verändert und die wir an andere weitergeben. Diese Liebe, die wirksam wird in uns und die in das Leben anderer kommt. Und so wird Gottes Reich gegenwärtig und sichtbar. Also, das ist der erste Punkt. Grundlegend ist es Jesu Aussendung, die uns die Grundlage für unseren Dienst gibt. Zweitens, Jesu Anweisung gibt uns auch die Leitlinie für unseren Dienst. Wir haben gesehen, Jesus sendet seine Jünger aus, aber jetzt gibt er ihnen auch Anweisung in Versen 3 bis 4. Und es ist interessant, denn diese entsprechen vielleicht nicht dem, was ihr in unserer Gemeinde so seht oder in dem, was wir in der Mission heutzutage praktizieren. Sie sollen sich materiell kaum darauf vorbereiten. Keine extra Kleidung, keinen großen Stauraum, nicht mal Proviant oder Geld. Und wenn es um ihre Unterkunft geht, sollen sie sich den Bedingungen vor Ort anpassen und nicht zu große Ansprüche haben. Wechselt euren Aufenthaltsort erst, wenn es weitergeht zum nächsten Stopp. Und in Vers 6 lesen wir, dass die Jünger dem folgten. Welche konkreten Lehren gibt es aus diesem Beispiel für uns? Ich habe es hier unter 4 Lehren und ich habe euch Buchstaben gegeben in eurer Gliederung dafür. Erstens, wir lernen hier missionarische Flexibilität. Denn wenn wir den Rest des Neuen Testaments uns anschauen, sehen wir, dass dieses Beispiel, das Jesus den Jüngern hier gibt, nicht für alle Fälle universal anwendbar ist. Nicht jede Missionsaktivität folgt strikt diesen Regeln. Denn tatsächlich gibt Jesus in Lukas 22, 36 genau die gegenteiligen Anweisungen. Dort sollen die Jünger etwas mitnehmen für ihren Weg. Okay. Planung und sorgfältige Vorbereitung ist nichts, was Gott verabscheut. Und dieses Beispiel sollte uns nicht dazu verleiten, das zu denken. In dem Buch der Sprüche zum Beispiel finden wir alle möglichen Dinge, die Gott uns an die Hand gibt, wie wir für ein Leben, für ein gutes und weises Leben uns vorbereiten sollen, wie wir finanziell uns vorbereiten sollen, wie wir planen sollen und so weiter. Aber hier in diesem konkreten Beispiel sehen wir, dass diese Regeln für die Jünger bindend waren, denn sie kamen von Jesus. Und das zeigt uns, dass wenn wir es mit anderen Beispielen vergleichen, dass wenn es um Mission geht und Gemeindedienst, es eine Flexibilität gibt. Es ist nicht alles jeweils immer anwendbar. Das ist das Erste. Zweitens, vertraue dem Versorger. Ich habe gerade gesagt, was dieser Text nicht bedeutet. Aber jetzt wollen wir sagen, was bedeutet dieser Text? Denn was wollte Jesus ihnen hier sagen? Und das Wichtigste ist, glaube ich, vertraue dem Versorger. Die Jünger sollten sich um ihre täglichen Notwendigkeiten keine Sorgen machen. Wir wissen, dass der Dienst für Christus alles von uns verlangt. Er verlangt unsere Zeit, unser Geld, unsere Anstrengung, viele andere Arten von Aufwand. Aber in diesem Dienst sollen die Jünger wissen und sollen wir wissen, empfangen wir von Gott das, was wir für diesen Dienst brauchen. Der Weg verläuft über Glauben an Gottes treue Hand. Das ist der zweite Punkt. Also ich glaube, die große Lehre hier ist, vertraue dem Versorger. Und das ist immer bindend, egal in welcher Situation. Das dritte ist, vermeide falsche Ansprüche. Okay, das ist herausfordernd. Vermeide falsche Ansprüche. Die Jünger sollten nicht von einer Herberge zur nächsten wechseln. Ist das nicht interessant? Er sagt, bleibt in dem Haus, das er euch aufnimmt. Bleibt dort. Und warum war das so? Ein bisschen kultureller Kontext hilft hier. Wenn sie von einem Haus zum anderen gegangen wären, wir gehen mal davon aus, sie kommen in einem Dorf an und ein Haus nimmt sie auf und am nächsten Tag sagen sie, hey, wie wär's, wenn ich jetzt mal beim nächsten Haus unterkomme? Was hätte das für einen Eindruck vermittelt, vor allem in der damaligen Welt? Es hätte den Eindruck vermittelt, dass sie die Gastfreundschaft dort ausnutzen. Denn in der damaligen Zeit gab es sehr viele Wanderprediger, sehr viele mehr, als es heute gibt. Und viele davon waren Scharlatane. Also, was ist ein Scharlatan? Jemand, der vielleicht sehr gut darin ist, Leuten eine Botschaft zu verkaufen, um sich davon selbst zu bereichern. Scharlatane existieren zu allen Zeiten, an allen Orten. Menschen, die andere zu ihrem eigenen Vorteil täuschen. Also die Jünger sollten auf falsche Ansprüche verzichten, mit dem Ziel, ihre Botschaft kein Hindernis in den Weg zu legen. Das ist ganz interessant, wenn man sich eines der ältesten christlichen Dokumente nach dem Neuen Testament, also wir gehen ins erste Jahrhundert zurück, die Bibel wird geschrieben, das Neue Testament wird kommt zusammen und all die Schriften des Neuen Testaments. Und was folgt sehr bald danach? Wir haben eine Sammlung von Schriften, die nennen sich apostolischen Väter, also die wirklich die frühesten Schriften aus der Kirche, die wir haben nach dem Neuen Testament. Eine ganz bekannte davon heißt Didache. Und die Didache ist eine Art Kirchenordnung. Also eine Ordnung, in der wir finden, wie Christen im ersten Jahrhundert, so Ausgang des ersten Jahrhunderts, Gottesdienst gefeiert haben. Und dort finden wir interessanterweise eine Warnung vor Predigern, die länger als eine oder zwei Nächte in einem Haus unterkommen wollen. Interessant. Und wenn man sich das so durchliest, denkt man, okay, es ist nicht unmittelbar anwendbar, wenn ich gehe im Sommer in die USA und Leute nehmen mich freundlicherweise dort auf, Leute, die ich kenne, Leute, mit denen ich Gemeindekontakt habe. Und wenn ich dort drei Nächte anstatt zwei bleibe, dann vertreiben sie mich hoffentlich nicht aus ihrem Haus. Also wir sehen hier einen ganz gewissen Kontext, in dem wir Missions- oder Reiseprediger sahen, Leute, die auf einer Mission waren, um von ihrer Botschaft zu verkündigen. Und dieses Dokument warnt die Gemeinde davor, wenn jemand kommt, um sich zu lang bei euch aufzuhalten, dann ist er vermutlich ein falscher Prophet oder ziemlich sicher ein falscher Prophet. Und in dieser Welt sendet Jesus jetzt also seine Apostel und das ergibt Sinn. Aber was ist das? Was ist die Lektion für uns? Die Lektion ist letztlich, wir wollen nichts in den Weg legen, um das Reich Gottes, die Botschaft des Reiches Gottes zu hindern. Und dafür müssen wir manchmal vielleicht auf falsche Ansprüche verzichten. Wir lernen hier in unserem Dienst an Christus keinen Anspruch auf Vorzüge für uns selbst zu erheben. Jesus kam, wie wir wissen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und so kommen auch seine Jünger in die Welt. Ich erinnere mich noch an einen Ratschlag, den mir ein Jugendleiter mal gegeben hat für die Jugendarbeit. Und der ist anwendbar für unseren ganzen Dienst. Ich erinnere mich noch, dass er gesagt hat, du solltest nicht Jugendarbeit machen, um irgendetwas von diesen Jugendlichen für dich selbst zurückzubekommen. Wenn du hierher kommst und Jugendarbeit machst mit dieser Gruppe und selbst etwas von diesen Jugendlichen brauchst, ist es gefährlich. Wenn du hierher kommst, um was für dich selbst zu empfangen, um irgendwas zu bekommen, zum Beispiel Bestätigung oder Anerkennung oder emotionale Wertschätzung oder sonst irgendwas, dann ja sozusagen bist du hier fehl am Platz. Du solltest hier nichts von diesen Menschen bekommen wollen. Wie gefährlich ist dieser Wunsch, wenn wir Gott dienen und seinem Reich in der Gemeinde oder in der Mission und wir tun es, um letztlich ja unserer eigenen Bestätigungswunsch nachzukommen, Anerkennung zu bekommen. Es ist gefährlich. Die vierte Lehre hier ist, wir haben gesehen, vermeide falsche Ansprüche war die dritte. Die vierte, akzeptiere gemischte Reaktionen. In Vers 5 gibt Jesus die Erwartung, dass es Ablehnung geben wird. Die Jünger sollen das akzeptieren und sich wieder auf den Weg machen. Also die Jünger sollen sich nicht davon abhalten lassen, was ihre Mission angeht, dass es Menschen gibt, die die Botschaft von Gottes Reich ablehnen. Joel wird dazu in ein paar Wochen nochmal aus Kapitel 10 predigen, denn einzigartig bei Lukas ist, dass diese Anweisungen nochmal wiederholt werden und in einer längeren Version, und weil Joel dazu aus dem Kapitel 10 predigen wird, lasse ich es dabei stehen. Aber schaut für den Moment nochmal auf den Abschnitt zu Herodes in den Versen 7 bis 9. Das ist ein interessanter Abschnitt, der uns zeigt, was sozusagen politisch in dieser Zeit auch sich abgespielt hat, denn es führt uns zurück zu Herodes, diesem Vierfürst. Und dieser Herodes sieht und hört und empfängt Berichte darüber, dass Jesus immer mehr bekannt wird. Und jetzt gehen auch noch seine 12 Jünger raus, machen seine Botschaft also noch weiter bekannt. Und es macht diesen König Herodes neugierig. Er will Jesus sehen, heißt es in Vers 9. Wir lesen hier und in unserem Abschnitt nächste Woche nochmal, dass es verschiedene Meinungen gab über Jesus. Und hier sehen wir eine Beschreibung. Manche hatten verschiedene Ansichten darüber, wer Jesus wohl sein könnte. Ist er vielleicht ein wiederauferweckter alter Prophet? Ich meine, er redet so ein bisschen wie die Propheten im Alten Testament. Ist er vielleicht einfach einer der alten testamentlichen Propheten, der mal wieder auftaucht? Oder ist es vielleicht sogar Johannes der Täufer selbst? Nichts davon trifft natürlich zu, und es ist wie immer mit populärer Meinung, das ist ganz interessant, populäre Meinung ist oft eine Mischung zwischen von Halbwissen, also da ist irgendwo eine Wahrheit vorhanden und die schwirrt herum, dann kommt fehlgeleitete Wahrnehmung dazu und sehr viel Ignoranz. Und das vermischt sich dann in verschiedene Formen. Und das alles zeigt, nicht jedes Interesse an Jesus ist heilsames Interesse an Jesus. Nicht jedes Interesse an Jesus ist heilsames Interesse an Jesus. Es gibt eine Neugierde über die richtige Sache, die aber falsch ist, weil das Herz dahinter letztlich unerneuert ist. Es gibt eine Neugierde gegenüber den richtigen Sachen, die aber eine falsche Neugierde ist. Und das erkennen wir daran, dass Herodes selbst, in Lukas 23 lesen wir das, an der Verurteilung und Verspottung Jesu beteiligt war. Er macht an diesem Tag sozusagen den Handschlag mit Pontius Pilatus. Davor waren sie Feinde, lesen wir dort interessanterweise. Aber an dem Tag schließen sie eine Freundschaft. Und was ist der Kontext? Jesu Verspottung und Verurteilung, wenn ihr das gerne nochmal nachlesen wollt. Herodes hatte eine Neugierde ohne Herzenszuwendung. Und das gibt es in jedem Zeitalter. Nicht jedes Interesse, auf das wir stößen, wenn wir von Jesus reden, ist ein wirklich heilsames Interesse. Und es kann auch in unserem Leben der Fall sein. Also das sind die vier Lektionen, die trotz der einzigartigen Umstände hier immer relevant sind. Vertrau auf den Versorger, verstehe missionarische Flexibilität, akzeptiere gemischte Reaktionen und vermeide falsche Ansprüche. Also es ist Jesus, dessen Anweisung uns die Leitlinie gibt für unseren Dienst. Und drittens und letztens sehen wir hier, Jesu Versorgung gibt uns die Nahrung für unseren Dienst. Der dritte Abschnitt unseres Textes knüpft an diese Missionsreise der Jünger an. Sie kommen jetzt zurück und geben Jesus einen Bericht, was geschehen war. Und im nächsten Zug sehen wir eine wunderbare Eigenschaft unseres Herrn Jesus. Er ist barmherzig. Er zieht sich mit seinen Jüngern abseits zurück. Und bei Markus lesen wir, warum? Warum wollte Jesus sich zurückziehen? Um seinen Jüngern Ruhe zu geben, um ihnen auch mal Zeit zur Erholung zu geben. Die Anforderungen an sie waren schließlich groß, die Volksmengen drängten sie und Jesus selbst wusste darüber Bescheid, denn er kannte lange Tage. Er kannte lange Tage, an denen man am Ende ausgelastet ist. Wisst ihr noch, als er im Boot geschlafen hat, er fiel in einen tiefen Schlaf und er selbst suchte Zeiten der Ruhe, Zeiten, wo er sich ins Gebet zurückgezogen hat und in die Stille zu gehen vor Gott. Gott kümmert sich um unsere Ruhezeiten und die Erneuerung unserer Kräfte. Und ich glaube, der beste Beleg dafür, dass Gott interessiert ist daran, dass wir Ruhe finden, ist was? Das Sabbatgebot. Denkt doch mal daran. Der Sabbat war und ist gedacht nicht als eine Last, das und das dürft ihr nicht tun, sondern es ist ein großartiges Geschenk, vor allem für Israel, das aus der Sklaverei kam und das Gott freigesetzt hat im verheißenen Land. Der Sabbat war der Ausdruck dafür, dass Gott an unserer Ruhe großes Interesse hat. Und so auch Jesus hier. Also Jesus führt die Jünger abseits, um ihnen Ruhe zu ermöglichen. Aber, kennt ihr das? Ihre Ruhe wird schnell unterbrochen. Ich kenne das. Das beste Beispiel dafür ist, wenn ich mich als Vater kleiner Kinder hinsetze und froh bin, jetzt mal einen Moment Pause zu haben und vielleicht ein Buch zu lesen. Und plötzlich hört man Papa. Und man weiß, okay, es gibt keine Ruhe, es wird unterbrochen. Die Volksmengen spüren Jesus und die Jünger auf. So ist es auch hier. Ihre Ruhe wird unterbrochen. Aber das Gute ist, Ruhe ist gut, aber das, was sie jetzt erwartet, ist noch viel besser. In Vers 11, im zweiten Teil des Verses, finden wir eine wunderschöne Zusammenfassung der Reaktion Jesu auf die Volksmengen. Und was für eine wunderbare Zusammenfassung, falls ihr es nicht bemerkt habt, des Dienstes unseres Herrn Jesus. Schaut mal an, er nimmt sie auf, er redet zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung braucht, macht er gesund. Merkt euch diesen Vers, wie wunderbar ist das. Er nimmt sie auf, er redet zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung braucht, macht er gesund. Das sagt uns so viel über das Herz unseres Herrn Jesus aus, über sein Herz. Es beginnt mit seiner Annahme. Keinen, der zu ihm kommt, stößt er aus. Er nimmt Sünder auf, die kein Anrecht auf Gottes Gegenwart haben. Er macht sich den Unwürdigen auf gnädige Weise verfügbar. Und dann bringt er ihnen die Botschaft von Gottes Reich. Er spricht Gottes Wort zu uns und gibt uns die Wahrheit, die wir für unser Leben brauchen. Und es bleibt nicht dabei. Er schickt uns nicht einfach nur mit besserer Bildung und mehr Informationen weg, sondern diese Botschaft, wie wir gehört haben, ist eine Botschaft, die Leben schafft. Er schickt die Bedürftigen nicht leer fort, er stellt sie wieder her. Das, was zerbrochen ist, heilt er. Er heilt unsere Wunden und er macht uns neu. Niemand ist gastfreundlicher als Jesus selbst. Und das sehen wir hier. Seine Fürsorge richtet sich auf Leib und Seele. Und das war die Lektion, die diese Jünger nun lernen sollten. Ein langer Tag neigte sich dem Ende zu. Und die Jünger denken sich, okay, das lese ich jetzt in den Text rein, das steht hier nicht, aber vielleicht denken sie sich auch, wir wollten ja eigentlich hierher kommen, um etwas Ruhe zu finden und der Tag geht zum Ende, also vielleicht schicken wir diese Volksmenge jetzt mal in die Städte, um sich Essen zu suchen. Das war meine Interpretation, steht hier nicht. Aber man könnte sich vielleicht überlegen, die Jünger würden sich freuen über einen Moment Ruhe, aber sie greifen die richtige Initiative, denn sie haben Fürsorge für diese Menschen und sagen, hey, wir sind an einem öden Ort, hier gibt's nichts zu essen. Sie haben die Problemlage korrekt analysiert. Wir haben 5000 Leute plus, also Männer plus Frauen, Kinder. Sie analysieren die Problemlage korrekt und schlagen Jesus vor, die Leute zu entsenden. Und Jesus hat eine andere Idee. Wie wär's, wenn ihr ihnen was zu essen gebt? Gebt ihr ihnen zu essen? Vers 13. Natürlich war die offensichtliche Frage, wie denn bitte das? Wir haben keine Ressourcen. Und als die Jünger den Mangel feststellen, ziehen sie daraus die falsche Schlussfolgerung. Und die Frage, die das für uns aufwirft, ist, wenn es Mangel gibt, und jetzt stellen wir uns vor allem in Situationen vor, in denen wir im Dienst an unserem Herrn Jesus stehen, und wenn es Mangel gibt, Mangel an Ressourcen, wohin orientieren wir uns? Wenn es an Mitteln knapp wird. Unsere beste Antwort auf diesen Mangel ist das Folgende. Jesus im Vertrauen auf seine Versorgung weiterhin treu zu dienen. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Wenn es Mangel gibt, hören wir nicht auf, treu im Vertrauen auf Jesu Versorgung zu dienen. Denn das Geheimnis der ganzen Sache ist, während wir ihm dienen, erleben wir seine Versorgung. Während wir ihm dienen, inmitten unseres Dienstes, erleben wir seine Versorgung. Wenn wir das Wenige, das wir haben, in Jesu Hände legen, vermehrt er es durch seine Kraft. Und das sehen wir in Vers 16. Jesus nimmt die 5 Brote, das Wenige, was sie haben, das menschlich gesehen ja überhaupt nicht fähig ist, diese Volksmenge zu sättigen. Das Wenige, was sie haben, geben sie in Jesu Hände. Jesus nimmt die 5 Brote und 2 Fische der Jünger, dankte Gott dafür, brach sie und gab sie an die Jünger zurück. sodass sie den Volksmengen weitergeben. Und interessant, schaut mal, das eigentliche Wunder ist sehr verborgen hier. Wir lesen hier nicht von den Details dieser sagenhaften Vermehrung. Es ist eigentlich ein ziemlich unscheinbares Vorgehen, was wir hier sehen. Aber es lässt natürlich keinen Zweifel übrig. Jesus ist der Sattmacher durch die Hände der Jünger. Jesus ist der Sattmacher durch seine Diener, die es von ihm zurückempfangen und dadurch an die Volksmenge weitergeben. Er versorgt in der Wüste, er versorgt nicht nur müde und hungrige Leiber, sondern letztlich versorgt er auch bedürftige Seelen. Dieselbe Geschichte erzählt durch Johannes in Kapitel 6, enthält auch diese wunderbaren Worte unseres Herrn Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus stillt den Hunger in uns, den nichts anderes satt machen kann. Und er gibt uns von sich selbst, damit wir anderen davon weitergeben. Und es bedeutet für uns als Gemeinde, als Christ Church of Wiesbaden Deutsch und für all den Dienst, den wir noch tun dürfen, so Gott will und er es uns erlaubt, das Großartige an uns ist unser Herr und Heiland. Was ist das Großartige an den Jüngern, wenn man das so sagen kann? Es ist der, dem sie folgen, denn er ist es, durch den die Volksmenge versorgt wird. Aber er gebraucht die Jünger. Willst du also dem Herrn dienen? Ich hoffe, deine Antwort ist ja. Und ich hoffe, in unserer Gemeinde sind wir so weise und klug und einsichtig, um dich in den Dienst zu stellen, für den er dich beruft. Aber erkenne hier, dass er selbst, Jesus selbst, der Schlüssel dazu ist. Er ist die Seele und Substanz unseres Dienstes für ihn. Um nochmal die drei Punkte zusammenzufassen. Durch seine Macht sendet er uns aus, durch sein Wort leitet er uns auf dem Weg und durch sein Leben versorgt er uns. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde berufen hast, dass wir als lebendige Steine in diesem geistlichen Haus aufgebaut werden, das deine Gemeinde ist. Und ich bete, Vater, dass du uns hilfst, auf dieses Wort zu antworten, nicht nur mit Hören und Verstehen, sondern mit Tun und Anwenden, dass unser Leben Frucht bringt in Gemeinschaft mit unserem großartigen Herrn und Heiland, der für uns gelebt hat, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und ewig lebt. Ihm sei die Ehre. Amen.